Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Nie ist der Drang, die Spülmaschine auszuräumen oder E-Mails zu checken, so groß, als zu dem Zeitpunkt, zu dem man eigentlich eine Klassenarbeit vielleicht korrigieren müsste oder ein Manuskript zu Ende schreiben müsste. Oder wir gehen einkaufen, haken den Garten, rufen eine Freundin an. Irgendwas schiebt sich immer dazwischen, wenn man eigentlich den Keller schon lange mal ausräumen sollte. Dieses ewige Verschieben, dieses Vertagen, wer kennt das nicht? Aber ich arbeite eben am besten, wenn der Abgabetermin mir am Nacken sitzt. So entschuldigt man sich dann vor sich selbst. Wer kennt das nicht? Was aber, wenn die Kollegen anfangen zu murren oder letztlich die Arbeit mitmachen müssen? Was, wenn die Schule nicht abwartet mit der Bewerbung? Die Frist ist nämlich abgelaufen. Für Abschieberitis gibt es tatsächlich einen Fachbegriff, die Prokrastination. Denn sie kann wirklich zu einem Problem werden. Unser Thema heute: Aufschieben, Vertagen und was wir dagegen tun können. Und ich bin Katrin Heise und freue mich sehr auf Ihre Anrufe, auf Ihre Erfahrungen unter der 0800 2254 2254 oder aber per Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Einer, der seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt ist, das ist der Psychologe und Psychotherapeut Hans-Werner Rückert. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier heute im Studio sind. Schönen guten Tag, Herr Rückert.
Danke für die Einladung, Frau Heise.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Zwischen 1994 und 2017 haben Sie an der Freien Uni in Berlin eine Beratung geleitet mit dem Schwerpunkt Aufschiebeverhalten, Studienstress. Sie sind Psychoanalytiker, Therapeut und Supervisor sowie auch Autor. Ihr Buch, dem kann man sehr viele gute Tipps entnehmen, Schluss mit dem ewigen Aufschieben, schon in der 8. Auflage erschienen. Das zeigt ja durchaus, denke ich mir, dass das Thema vielen oder allen auf den Nägeln brennt, oder? Wie verbreitet ist Abschieberitis?
Also es gibt Befragungen dazu und die zeigen, dass ungefähr 40-60% der Deutschen sagen, ich habe durch mein Aufschieben schon mal richtig Nachteile gehabt, persönlich oder beruflich. Das ist dann schon eine ernstzunehmende Größe.
Bis zu 60% sagen das.
Ja, also die Nachteile, die sind nicht unbedingt jetzt so spezifiziert worden, sind das Nachteile, die hat es an den Job gekostet oder die Beziehung ist in die Brüche gegangen. Das wären dann vielleicht die Extreme. Aber dass man natürlich bei den Kollegen, die Sie erwähnt haben, vielleicht in Misskredit gerät oder dass man in der Schule als Lehrerin oder Lehrer sich keine gute Reputation erwirbt, dadurch, dass man immer auf den letzten Drücker arbeiten zurückgeht. Jetzt manche Kolleginnen und Kollegen nach den Sommerferien mit den Klausuren des letzten Jahres, das
endlich
liegt auf der Hand.
Ja. Schieben Sie ganz persönlich eigentlich auch das eine oder andere auf?
Nee, was ich aufgeschoben habe, ist, dieses Buch zu schreiben. Weil Kollegen und ich waren damals mit einem anderen Buchprojekt beschäftigt und die Dame vom Campus Verlag sagte, was machen Sie denn sonst noch, was interessiert Sie so? Und dann sagte ich, na, ich finde das Thema Aufschieben sehr spannend. Das sei ein super Thema, mit Sie ein Buch zu schreiben, aber ich habe das 10 Jahre liegen lassen, weil ich nicht geglaubt habe, dass es jemand anderen interessiert, außer
mich. Aber dann
glaubt
man doch eigentlich, kommen wir ja noch genauer zu, aber wenn man etwas 10 Jahre aufschiebt, ist es dann nicht eigentlich tot? Ich meine, ist es nicht, es liegt ja vor mir, aber.
Ja, es ist ganz lebendig, so eine Art Zombie vielleicht. Also, nee, es war, ich habe einfach nicht gedacht, dass der Aufwand sich lohnen würde. Und dann irgendwann habe ich gedacht, gut, ich würde gerne mal das, was ich zu diesem Thema weiß oder erarbeitet habe, würde ich gerne mal systematisieren. Und das war dann der Zeitpunkt, das in Buchform zu bringen.
Daraus lerne ich jetzt aber, es gibt eben durchaus Gründe fürs Aufschieben, die gar nicht immer negativ sein müssen, sondern die durchaus auch, ja, etwas braucht eben auch seine Zeit.
Ja, und es kommt auch dazu, dass die Wahl des richtigen Zeitpunktes wichtig ist, nicht? Also das wäre vielleicht jahrelang etwas gewesen, zu dem ich mich hätte zwingen müssen, wo ich aber wenig Lust gehabt hätte. Und die alten Griechen hatten ja schon diesen Begriff des Kairos, also der richtige Moment, der kairotische Moment. Die hatten Gott dafür. Den haben sie so dargestellt, dass er als Gelegenheit eben sehr schnell kommt und sehr flüchtig ist. Die richtige Gelegenheit ist sehr flüchtig. Hat vorne eine Tolle. Man muss also die Gelegenheit beim Schopf packen. Das kommt von daher. Aber er hat hinten vor allen Dingen eine Glatze, weil meistens fasst man zu spät zu und dann ist der Kairos schon
und dann
weggeflitzt.
Und dann hat man Pech. Dann hat man Pech. Aber durchaus, man kann den Kairos ja auch nicht zwingen. Ne? Das ist also alles so, den richtigen Moment abzupassen, hat eben nicht unbedingt, also da ist Aufschieben vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Was ich jetzt so, ich glaube wirklich fast jeder Dritte kennt das, die Steuererklärung macht man nicht gerne. Die macht man erst, wenn die Abmahnung oder die Erinnerung schon kommt, die Eltern wieder mal anrufen, hört man immer, du meldest dich ja auch gar nicht mehr. Also diese Dinge, die einem vielleicht in dem Alltag auch nicht so reinpassen. Versprochene Grilleinladung wird dann eher zum Apfelernten oder sowas gemacht. Das ist menschlich und alltäglich, oder? Wann wird es aber tatsächlich zum Problem?
Naja, wenn man über ernsthaftes Aufschieben redet und nicht diese alltäglichen Phänomene im Blick hat, von denen Sie gerade gesprochen haben, das ist ja trivial, dass man Dinge, die Unlust erzeugen, irgendwie versucht zu meiden und sie in der Regel dann rausschiebt. Aber ernsthaft wird es dann, wenn man selber sagt, hier habe ich ein Vorhaben, ein Projekt, das für mich selber wichtig und vordringlich ist. So sehe ich das auch und ich bekenne mich dazu. Und dann stelle ich fest, ich mache es aber nicht. Ich mache stattdessen irgendwas anderes, also weiche aus in andere Aktivitäten. Das wäre so ein Abgrenzungsmerkmal zur schlichten Faulheit. Wenn man faul ist, macht man halt gar nichts. Aber wenn man immer konstant andere Dinge macht, früher saugte man Teppiche, heute ordnet man seine iTunes-Bibliothek. Und dann als drittes Merkmal, irgendwann erfindet man Ausreden, warum das so ist. Also es kommt immer was dazwischen und ähnliches. Und wenn man dann das über eine gewisse Zeit macht und das Gefühl hat, man kriegt die Kurve eigentlich nicht mehr. Also man verliert die Kontrolle darüber. Dann wird es zum Problem.
Also solange Kontrollverlust.
Solange man die Zuversicht hat, ich schieb's raus, aber ich weiß, irgendwie vor der Deadline kriege ich noch die Kurve und erledige das. Das ist unproblematisch.
Na, ich kann mir auch vorstellen, man fängt ja auch an, die Kollegen fragen, wann gibst du es denn endlich ab? Und man sagt, dies und das und jenes, das Lügengebäude wird immer größer. Das drückt einen doch auch irgendwann runter, oder?
Ja, das ist klar. Dann wird es sowas wie Suchtverhalten, nicht? Also es fällt auf, die anderen erkundigen sich und man findet Erklärungen, Ausreden, Ausflüchte, die man sich selber irgendwann vielleicht auch nicht mehr glaubt. Und dann, wie Sie sagen, gerät man in eine Lüge hinein und vielleicht sogar eine Lebenslüge in sehr extremen Fällen.
Es kann auch gesundheitliche Folgen haben, oder? Wenn ich nie zum Zahnarzt gehe, irgendwann, noch andere Ärzte, meine ich.
Wache ich eines Morgens auf und bin tot, weil ich das Tuckern des Herzens so lange ignoriert habe und gesagt habe, das mache ich später. Und dann muss ich es in einem anderen Leben wahrscheinlich erledigen.
Sie lachen darüber, das finde ich interessant. Wahrscheinlich, weil man, wenn man so viele Jahre wie Sie in so einer ganz praktischen Beratung in diesem Thema unterwegs ist, wie Sie in der Studienberatung. Was haben Sie denn da erlebt? Mit was kamen die Studierenden?
Naja, Studienberatung hat ja viel damit zu tun, irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen, was man studieren will oder die richtige Fächerkombination. In der psychologischen Beratung kommen dann die Studierenden mit Lern- und Arbeitsschwierigkeiten. Und ein großer Teil dieser Lern- und Arbeitsschwierigkeiten hat natürlich mit dem Phänomen des Aufschiebens zu tun. Die Seminararbeiten stapeln sich und das, was man dann im ersten Semester hätte erledigen sollen, liegt im dritten Semester immer noch auf dem Tisch. Mhm. Das trübt die Stimmung dann schon ein bei denjenigen, die anfällig sind dafür und die diese Zuversicht, diese Selbstwirksamkeitserwartung allmählich verlieren. Andere sind da vielleicht gelassener und haben noch die Zuversicht, dass sie es dann irgendwann, wenn es wirklich dringlich wird und unaufschiebbar auch erledigen werden. Aber es gibt eben auch viele, die dann sich damit sehr abquälen.
Also bis sie zu Ihnen kommen, müssen sie schon sehr drunter leiden, oder? Weil man kann sich ja lange vormachen, kreativ bin ich nur unter Zeitdruck. Also
ja,
bis sie dann tatsächlich eine Beratung aufsuchen, drückt es doch schon sehr.
Doch, da braucht man schon Leidensdruck.
Ist wahrscheinlich der Abschluss irgendwie in Gefahr, oder? Schätze ich mal.
Naja, der Abschluss ist in Gefahr oder der familiäre Druck beispielsweise wird so groß, Eltern sind beunruhigt oder man hat eben selber das Gefühl heutzutage in den Beschleunigungs- und Optimierungszeiten, in denen wir leben, dass jetzt man allmählich zu alt zu werden droht, nicht? Also das macht sich im Lebenslauf dann nicht mehr gut, heißt es, wenn ich mit 28 immer noch keinen Abschluss habe. Das ist dann schon etwas, was einen quälen kann.
Schieben wir eigentlich immer nur auf, was uns überfordert oder? Oder langweilt? Oder was sind so typische Dinge, die aufgeschoben werden?
Also wir schieben, glaube ich, dann auf, wenn wir A, irgendwie technisch nicht wissen, wie es geht. Also wenn uns Skills fehlen, dann liegt das nahe, dass man irgendwie erstmal einen Schritt zurücktreten muss. Nicht? Wenn ich jetzt ein kleines Schränkchen basteln wollte und ich weiß nicht, wie es geht, dann muss ich ja sogar am Anfang aufschieben, weil ich erstmal mir ein Buch zum Beispiel besorgen muss, wo drin steht, wie man ein Schränkchen baut. Oder ich muss mir die nötigen Fachkenntnisse anderswo besorgen. Das ist der Bereich, wo man vielleicht durch Techniken, durch den Erwerb von Techniken sich helfen kann. Der zweite Bereich, warum wir aufschieben, hat eher mit der Motivation zu tun und der Art unserer Aufgaben und natürlich auch mit unserer Persönlichkeit. Also diese Schnittstelle zwischen Aufgaben, Persönlichkeit und Motivation ist anfällig. Und wenn Ängste beispielsweise im Spiel sind oder Langeweile, Überforderung oder Unterforderung, dann kann Aufschieben so eine Art Kompromiss sein. Ich sage nicht, ich lasse es bleiben, sondern ich mache es auch nicht zeitnah und setze mich vielleicht den negativen Gefühlen aus, die damit verbunden sind, sondern ich schiebe es raus und mache stattdessen erstmal was anderes.
Und habe bis dahin immer das Gefühl, ich kann es ja noch. Genau. Ich kann es ja, ich werde es können. Wenn ich will, kann ich ja.
Ja.
Aber ich will ja jetzt gar nicht.
Genau.
Morgen, nur nicht heute. Sagen eben nicht nur die faulen Leute, der Volksmund. Wie erleben Sie das? Aufschieben, vertagen. Rufen Sie an, teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit unter der 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen das hier besprechen, zusammen mit dem Psychotherapeuten Hans-Werner Rückert im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt Dinge, die, wenn man sie aufschiebt, immer wieder aufschiebt, sie einfach dann vorbei sind. Das Problem besprechen wir in unserer Sendung, die Aufschieberitis. Maler Leonardo da Vinci, Marcel Proust, der Schriftsteller oder auch Walter Benjamin, sie waren ja alle Meister darin, sind auch alle angesprochen vom Psychologen und Psychotherapeuten Hans-Werner Rückert. Aber sie haben, Herr Rückert, eigentlich dann immer wieder, auch in Ihrem Buch gerade dargelegt, die sind dann letztlich doch zu was gekommen.
Ja, das ist ja das Ermutigende an diesen großen Figuren der Literatur oder der Kunstgeschichte, speziell wenn man an Marcel Proust denkt, der viele, viele Jahre nichts geschrieben hat und in den Salons der Adligen in Paris sich herumgetrieben hat und seinem Verleger 1909 ein Buch in Aussicht gestellt hat, von dem er behauptete, es sei fertig, es habe 300 Seiten. Die Recherche, also auf der Suche nach der verlorenen Zeit, hat insgesamt 4000 Seiten. Das meiste ist posthum nach Prousts Tod erschienen, aber es ist natürlich ein ermutigendes Beispiel dafür, dass man auch nach langen Jahren des Aufschiebens sich in die Literaturgeschichte der Welt einschreiben kann.
Das hat Proust auf jeden Fall geschafft. Ob das unsere Hörer vielleicht ähnlich sehen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, werden wir erfahren unter der 0800 22 54 22 54. Und die hat gewählt Monika Slapeta. Schönen guten Morgen, Frau Slapeta.
Ja, guten Morgen.
Würden Sie sich als eine Aufschieberin einstufen?
Also absolut leider. Das ist eins meiner großen Probleme immer schon gewesen.
Wie äußert sich das?
Erstmal verdrängen und irgendwann erledigen sich manche Dinge von selbst und andere werden dann immer dringender und immer kritischer und ja, dann spucken sie einem in der Nacht um den Kopf herum, man kann nicht schlafen und so weiter. Und irgendwann muss man sie halt angehen. Und das ist schwer.
Sind Sie noch dabei oder haben Sie das Problem schon angegangen? Wo, an welcher Stufe sind Sie?
Ich möchte einfach beitragen, ein kleines Zitat aus einem Sprüchekalender, den ich zu Weihnachten von einer Freundin geschenkt bekommen habe. Das Zitat stammt von Mark Twain und heißt ungefähr, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, das Geheimnis des Vorankommens liegt darin oder beruht darin, den ersten Schritt zu tun. Und das klingt sehr simpel, klingt fast trivial, aber ich muss sagen, es ist so hilfreich. Und dass es hilfreich ist, liegt wahrscheinlich daran, dass man beim Überlegen, was könnte der erste Schritt sein, wenn ich jetzt diese Aufgabe, die mir praktisch riesig, groß, unnahbar und unlösbar vorkommt, was wäre der erste Schritt, wenn ich die wirklich jetzt angehen würde? Und plötzlich ist man schon dabei, das Problem in kleine Teile zu zerteilen oder eventuell Probleme zu identifizieren, die einen davon abhalten, dass man überhaupt den ersten Schritt gehen kann. Aha, dann ist der erste Schritt darin, dass ich jetzt erstmal das verhindernde Hindernis aus dem Weg räume und so weiter.
Ja. Frau Slapeta, ich glaube, Sie sprechen da etwas ganz Wichtiges an, oder Herr Rückert? Das mit dem ersten Schritt?
Ja, auf jeden
Schritte,
Fall.
Überhaupt Schritte einzuteilen?
Naja, es gibt ja diese Phase, dass man lange sich beschäftigt mit Intentionen und Vorsätzen und Absichten und wie Frau Slapeter, Sie haben das schon gesagt, also diese Dinge, die einem dann nachts um den Kopf herumschwirren. Und irgendwann muss man den Rubikon halt überschreiten und sich sagen, so jetzt tue ich's. Und dann wird es wichtig, aus der Phase dieser Vorsatzbildung herauszukommen und Schritte zu machen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Man muss sich überlegen, was sind denn geeignete Schritte? Aber wenn man das weiß, was jetzt ein geeigneter Start sein kann, dann ist es ja tatsächlich wichtig, dass man das auch tut, konsequent und einen Schritt nach dem anderen. Die alten Chinesen haben auch schon gesagt, ein Weg von 1000 Kilometern beginnt mit dem ersten Schritt.
Frau Slapeter, wenn Sie das so sagen und dieser Spruch Ihnen auch hilft, haben Sie bei dem, was Sie bedrückt, was Sie immer aufgeschrieben haben, den ersten Schritt denn dann auch gefunden?
Ja, also das kommt darauf an, ob es jetzt ein großes Vorhaben ist oder ein kleines Vorhaben. Ich habe gerade gestern zum Beispiel ein Erfolgserlebnis erzielt, in dem ich eben genau diesen einen ersten Schritt getan habe und dann rechtzeitig Dinge gefunden und geordnet habe und dann einen wichtigen Anruf tätigen konnte und ist alles gut gegangen. Und meine Erfahrung ist, wenn man erstmal den ersten Schritt identifiziert hat und dann auch wirklich macht, dann zerfällt manchmal plötzlich dieser Glasberg, den man für unerklimmbar gehalten hat vorher, der zerfällt plötzlich in lauter so relativ überschaubare Dinge und dann kann man den nächsten und nächsten und nächsten angehen und plötzlich ist das dann hinter einem. Aber das muss ich mir selber am dicksten hinter die Ohren schreiben, weil ich habe solcher Vorhaben noch so viele rumliegen, dass ich habe wirklich keine Langeweile damit, aber Eins ist erledigt und das lag mir wirklich seit Wochen und Monaten im Nacken und das ist jetzt weg und das ist so schön.
Frau Slapeter, da gratulieren wir Ihnen, dass Sie diesen Schritt wirklich getan haben und dass Sie vor allem, danke ich Ihnen dafür, dass Sie so einen mutmachenden Aufruf gleich hier an den Anfang der Sendung gestellt haben. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit und schönen Tag noch.
Weiter viel Erfolg.
Genau, ja. Dann würde ich nämlich auch gerne einhaken bei dem, was sie gesagt hat. Es liegen aber noch so viele Dinge vor mir. Mhm. Kann sie oder kann man das jetzt eigentlich von dem einen, da ist es mir gelungen, stellen Sie das fest, dass die Leute das dann übertragen auf den nächsten Schritt und dann eigentlich kein Aufschieber mehr sind, sondern durch das gute Beispiel gleich auch weiter mit Effet auf die Aufgaben zusteuern?
Ja, das passiert natürlich, Gott sei Dank, weil wir lernfähig sind und weil die meisten von uns auch in der Lage sind, ein Muster zu erkennen. Also wie Frau Slapeter gesagt hat, ich mache den ersten Schritt und wenn ich dranbleibe, wenn ich das mir zum Prinzip mache und die Unlust, die vielleicht sich mit dem ersten Schritt auch verbunden hat, immer wieder überwinde, dann kann ich eine Gewohnheit entwickeln. Mhm. Dann geht das. Aber es gibt Gründe dafür, bei manchen Menschen weiter aufzuschieben, trotz der guten Lernerfahrung. Und das hat dann damit zu tun, dass im Hintergrund vielleicht noch Konflikte existieren, die einem selbst möglicherweise gar nicht unbedingt bewusst sind und die mit einem Vorhaben so in Verbindung stehen, dass es irgendwo in unserer Seele so einen Schalter gibt, der sagt, naja, ich weiß zwar, wie es geht, aber ich mache es trotzdem nicht.
Was kann das sein? Was da im Hintergrund schlummert?
Naja, also nehmen wir an, beispielsweise, wenn man sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich jetzt richtig meinen akademischen Abschluss voranbringen könnte. Ich begebe mich in einen Workshop, ich lerne das, ich habe Erfolge, ich kann mein Pensum besser bewältigen, aber ich stelle unter Umständen fest, ich mache es trotzdem nicht, nicht so konsequent und zeitnah. Und wenn man sich dann mit jemandem darüber unterhält, welche Gründe es geben könnte, stößt man eventuell darauf, dass ich vielleicht etwas studiere, was gar nicht meinen Wünschen entspricht. In der Familie ist eine Apotheke, deswegen studiere ich Pharmazie. Soweit ich weiß, habe ich das immer auch gewollt und bejaht. Mhm. Aber unbewusst habe ich vielleicht doch Widerstände und Ängste, dass ich so in der Apotheke strande, wie ich das bei meinen Eltern möglicherweise erlebt habe. Und das kann ein starkes Motiv darstellen, trotz Wissens, wie es eigentlich geht, dieses Wissen nicht anzuwenden.
Das heißt also, Aufschieben ist nicht unbedingt immer nur das Aufschieben des im Moment großen Berges oder der Aufgabe, die da vor einem liegt, sondern kann auch für was ganz anderes stehen. Das gilt es ja auch immer zu beachten. Herr Lehnert ist jetzt am Telefon. Herr Lehnert, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Was sagen Sie zum Thema Aufschieben?
Ja, also der Anlass für den Anruf war eigentlich, dass Sie sich gerade über Druck unterhalten haben. Mhm. Und ich bin freiberuflicher Musiker und ich hätte einmal, und als Freiberufler ist man sowieso gewohnt, dass man sich ständig disziplinieren muss, dass man also wenig aufschieben darf oder dass man möglichst proaktiv sein muss. Und aber trotzdem neigt man natürlich dazu, gewisse Sachen, sagen wir mal, ein bisschen auf die lange Bank zu schieben. Und ich habe immer Leute bewundert, also zum Beispiel wie Haydn oder Bach, also die einfach ihr ganzes Leben lang strebsam ununterbrochen, kontinuierlich gearbeitet haben und ein Werkverzeichnis hinterlassen haben, wo man einfach nur umfällt vor Bewunderung. Und ja, und dann passiert eben zum Beispiel so etwas, dass urplötzlich ein Auftrag kommt. Bei mir war das zum Beispiel einmal, dass ich eine komplette Bühnenmusik schreiben musste und wirklich ein Minimum an Zeit hatte. Und wo ich zuerst dachte, das schaffe ich nie, ist unmöglich, es geht nicht. Aber es ging und mit Nachtschichten, mit Nächten durchgearbeitet und so weiter. Man guckt sich dann hinterher selbst an und sagt, wie hast du das geschafft? Auf der anderen Seite ist es fast unmöglich, ein derartiges Pensum aus sich rauszuquetschen, und zwar permanent, weil das ist wie ein 100-Meter-Lauf, den man in dem Moment nur nicht einmal, sondern eben diverse Male absolvieren muss, und das ist schlichtweg unmöglich. Also ich glaube, dann ist so dieses eher ein bisschen runterkommen und aufschieben sogar eine sehr gesunde Reaktion.
Was würden Sie, Herr Rückert, dazu sagen? Also dieses von Herrn Lillert angesprochene immer aktiv sein müssen, ist das eigentlich sinnvoll oder ist es nicht eigentlich auch mal ganz gut, so eine Pause einzuschieben?
Naja, wir reden ja heutzutage viel über so Life-Work-Balance, und das ins Gleichgewicht zu bringen, ist, glaube ich, schon eine gute Idee, weil so wie Sie das beschreiben, Herr Lehnert, könnten Sie ja dieses unter Hochdruck aus sich was rausquetschen nicht unentwegt fortsetzen, sondern brauchen eine Phase, wo Sie wieder die Batterien aufladen können. Und die großen Gestalten, die großen Komponisten, wie viele große Künstlerinnen und Künstler, soweit wir wissen, sind ja sehr disziplinierte, kontinuierliche Arbeiterinnen und Arbeiter. Die haben auch ihre Krisenphasen wahrscheinlich oder diese Phasen, wo der 100-Meter-Lauf angesagt ist. Aber im Grunde arbeiten die, glaube ich, sehr oft sehr kontinuierlich ihre paar Stunden am Tag. Selbst Hemingway, bekannter Trinker, hatte die Devise jeden Tag 200 Wörter und hat sich, soweit wir wissen, daran gehalten.
Ist das ein gutes Rezept? Also jetzt, was Herr Lehnert anspricht, kennen ja viele Freiberufler, die sich immer selber motivieren müssen. Also es gibt ja nicht unbedingt den Arbeitgeber, der dir vorschreibt, wann du fertig bist, sondern es gibt so in weiter Ferne, irgendwann müsstest du das Projekt mal abgegeben haben. Aber wenn du es halt immer aufschiebst, schaffst du es vielleicht auch gar nicht. Also diese Selbstmotivation, ist sowas wie 200 Worte am Tag, sage ich jetzt einfach, egal, was ich da aufschreibe, so ein Schritt ist wichtig?
Ja, wenn es zu Ihnen passt. Also es gibt ja Gott sei Dank keine Patentrezepte. Also man kann jetzt diese Methode, die Hemingway für sich als angemessen entdeckt hat, glaube ich, nicht allen Leuten vorschreiben. Und wenn es so ist, dass man sich als Freiberuflerin oder als Freiberufler immer selber motivieren muss, dann taucht ja auf, ist das konfliktfrei? Also kann ich das bejahen? Ich muss halt immer rührig sein, ich muss akquirieren, ich muss sehen, dass Aufträge reinkommen und der Schornstein raucht. Bejahe ich das oder nicht? Ähnlich wie der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die vielleicht einen Chef vor Augen hat und sich identifizieren kann mit dem Chef und mit den Aufgaben des Unternehmens und sagt, ich bin froh, dass ich in diesem Verein mitmachen kann, und dann hilft das, ist es ein Stück Motivation, die Arbeit zu machen. Es kann natürlich aber auch, wenn es Konflikte gibt, wenn man das Unternehmen hasst oder wenn man mit seiner Chefin, seinem Chef Konflikte hat, zur Verweigerung führen. Und dann ist man wieder in der Situation, dass diese Art der Motivation einem nicht hilft.
Ja. Herr Lindert, Sie scheinen aber sehr zufrieden zu sein mit dem sich selbst motivieren, oder?
Ja, also meine, wie Sie eben schon sagten, man muss, wenn man in einem künstlerischen Beruf tätig ist, also gerade Musiker oder sonst was, wenn die nicht einfach freiwillig ihre Stunden am Tag üben, diverse Stunden am Tag üben und zu den Proben vorbereitet kommen und so weiter und so weiter, dann können sie den Beruf nicht ausüben. Das ist unmöglich. Also das heißt, eine hohe Portion an Disziplin muss einfach vorhanden sein. Und wenn man sie nicht hat, dann lernt man sie spätestens während des Studiums. Also dann, aber es kommt noch ein anderer Punkt hinzu. Musste ich gerade dran denken, als Sie von Hemingway sprachen. Manchmal, wenn dann zum Beispiel so etwas wie Komponieren dazu kommt, das ist ja nochmal wieder etwas ganz anderes. Man fischt nach Ideen. Man sitzt vor diesem leeren Blatt. Egal, ob das nun 5 Linien hat oder ob es überhaupt keine Linien hat, aber man sitzt davor und man ringt und es kommt einfach nichts. Und in dem Moment ist es schon ein sehr merkwürdiges Phänomen, dass wenn Druck da ist, dass dann auf einmal irgendwie eine Schleuse geöffnet wird.
Herr Lehner, danke schön. Sie haben viele wichtige Punkte angesprochen, die wir in diesem ganzen Gespräch in diesen 2 Stunden sicherlich noch das eine oder andere Mal antippen wollen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel Erfolg.
Ja, gleichfalls.
Tschüss. Tschüss. Wenn man etwas aufschiebt, heißt das nicht unbedingt, dass es aufgehoben ist, oder?
Nein, die Dinge bleiben ja in der Regel auf dem Tisch liegen, außer, wie mal jemand mir gesagt hat, in der Berliner Verwaltung. Wenn ich alles, was man mir auf den Tisch gelegt hat, gemacht hätte, wäre ich tot. Und manche Dinge erledigen sich einfach durch liegen lassen. Also das funktioniert bei den meisten von uns allerdings nicht, sondern das Aufschieben ist dann oft auf den ersten Blick wie ein Kompromiss. Mhm. Ich habe eine Aufgabe, die könnte ich anpacken. Es gibt vielleicht irgendwelche Widerstände oder Gründe, sie noch nicht anzupacken. Ich könnte sie auch aufgeben. Ich könnte mich von ihr distanzieren, sagen, das mache ich nicht mehr in diesem Leben. Also all die vielen Keller, die aufgeräumt werden müssen. Aber das muss man nicht machen. Das können auch die Erben machen. Man kann auch sagen, ich müll den Keller zu. Und wenn er voll ist, dann miete ich mir irgendwo Space, so Rent Space, was man jetzt kann, My Space, und dann mülle ich das zu. Und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich den nächsten und ich muss die Dinger nicht aufräumen.
Aber es muss eine bewusste Entscheidung sein, oder?
Allerdings.
Weil sonst drückt es ja doch permanent. Also steht immer oben auf der To-Do-Liste Keller aufräumen und das über Jahre, das macht einen ja auch nicht glücklich.
Nee, deswegen beim Aufschieben haben wir es ja zu tun mit dieser Spaltung zwischen Absichten. Also man hat die besten Absichten, auf die man auch irgendwie schwört. Man will es ja machen, aber man tut es nicht. Und man hat damit die Wahl, entweder man folgt seinen Intentionen oder man sagt sich, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Die Tat ist, es wird nichts getan. Also nehmen wir die Message aus dieser Untätigkeit heraus und sagen, vielleicht muss ja auch nichts getan werden.
Am Telefon begrüße ich jetzt Horst Mattes. Tätig sein oder nicht tätig sein? Herr Mattes, was ist da Ihr Rezept?
Ich habe festgestellt, dass es manchmal hilft, Sachen sehr lange aufzuschieben, weil man setzt sich dann selber unter einen Druck, aber schafft auch eine Umgebung, die einen dann kurzzeitig sehr stark motiviert und man wird da sehr kreativ. Das ging schon in der Schule los, wo ich manchmal zu faul war, Hausaufgaben zu machen und die dann erst am Morgen vor der Abgabe gemacht habe und festgestellt habe, die sind sehr gut gelungen. Später war ich dann als Schaltungsentwickler sehr lange beschäftigt und da ist es so, man sammelt sehr lange Ideen, beschäftigt sich mit was. Und wenn man dann unter Zeitdruck ist, kommen erstaunliche Lösungen zustande. Und jetzt, ich gehe jetzt langsam auf die 70 zu, halte ich ab und zu einen Vortrag und führe den erst 2-3 Tage, bevor der Termin dran ist, wirklich schriftlich aus. Vorher sammle ich sozusagen und dann, wenn der Druck ganz groß ist, bin ich immer erstaunt, wie toll und wie systematisch dann das fertig wird.
Herr Mattes,
also Endeffekt, Zeitdruck. Ja. Und eine kreative Umgebung hebt die Kreativität insgesamt.
Und Sie haben jetzt von ganz vielen guten Erfahrungen erzählt, aber da gibt es nie eine schlechte gewesen, wo der Druck dann...
Natürlich. Steuererklärung erst 2 Jahre später abgegeben und hinbestellt worden und so eine Scherze.
Sind Sie geschätzt worden, Herr Mattes?
Nein. Also Sie haben es mir immer angedroht. Zu der Zeit habe ich immer Rückzahlungen bekommen und habe dann immer... Sie sagten, Sie können ruhig schätzen, aber Sie müssen auch die Unterlagen dazu ansehen. Und wenn Sie mir im Voraus was bezahlen, bin ich doch nur zufrieden. Das hat geholfen.
Herr Rückert, was würden Sie sagen? Also Herr Mattes ist gut damit über die letzten 6-7 Jahrzehnte gekommen?
Ja, das ist toll und sehr ermutigend. Und die Methode, die Herr Mattes für sich gefunden hat, hat offensichtlich gut geklappt. Ich würde trotzdem denken, dass man es nicht unbedingt verallgemeinern kann. Also diese Empfehlung zu sagen, mach deine Vorträge so, dass du erst 2 Tage, bevor es zur Ausführung kommt, dich dran setzt und die aufschreibst, ist vielleicht nicht für alle Leute zielführend. Es gibt Menschen, die möglicherweise nicht so starke Nerven haben wie Sie, Herr Mattes, und die dann in Panik geraten würden, wo man denken könnte, naja, vielleicht sind die gut beraten, eine Woche vorher schon mal anzufangen.
Herr Mattes, danke schön für den Gedanken.
Ich wollte nur noch kurz dazu sagen, ich sammle ja vorher, zum Beispiel einen Vortrag ist ja heute multimedial. Das heißt, die Musik- und Filmstücke werden vorher über Wochen gesammelt und dann wird nur noch sozusagen ein Endschnitt gemacht und eine Selektion der Teile, die da reinkommen. Es ist ja nicht so, dass alles am letzten Tag geschieht, das ist ja ein Prozess. Anscheinend bin ich doch auch sehr strukturiert, nur ich habe eben festgestellt, dass gewisser Druck zu Vereinfachung, aber dadurch auch zu sehr prägnanten Dingen führt, sowohl in der Schaltungsentwicklung als auch bei Vorführungen und Ähnlichem.
Herr Mattes, danke schön für Ihre Erfahrung.
Ja, gut, danke auch wieder.
Jetzt möchte ich gerne Herrn Hoffmann aus Großen Aspe begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Hoffmann. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass eine Aufgabe, die drängt, die Kreativität freisetzt?
Zuerst an meinen Chef gedacht, der manchmal dachte, es ist nicht so eilig, als dass es durch Liegenlassen nicht noch eiliger werden könnte. Und das bringt natürlich eher eine gewisse Gelassenheit in die Sache hinein. Während ich ja so denke, dass wenn man das nicht gelassen nehmen kann, und dann kommt die Sache entweder nicht nur zustande, sondern man wird selber auch aggressiv.
Haben Sie das selbst an sich auch so erlebt, dass es Sie aggressiv macht?
Ja, das ist richtig. Man wird ja eventuell dann, wenn man keine Technik weiß, um das Problem zu lösen oder die anstehende Aufgabe zu lösen, dann gerät man entweder in eine Dauerresignation, was mir weniger liegt, sondern dann wäre ich eher aggressiv. Und das richtet sich dann manchmal gegen mich selbst. Das richtet sich auch manchmal eben auch dahingehend, dass man endlich anfängt. Oder es richtet sich gegen andere Personen. Das ist natürlich leider in der Gesellschaft am meisten vertreten, dass man dann irgendwie andere Leute beschuldigt wegen der eigenen Inkompetenz oder der eigenen Inaktivität.
Dieses Problem haben Sie sicherlich in Ihrer Sprechstunde auch häufig, oder? Dass also dann das Problem eigentlich abgewälzt wird auf die Umwelt.
Ja, das bietet sich natürlich an zur eigenen Entlastung. Und was der Anrufer gerade sagte, ich richte die Aggression gegen mich selbst, ist natürlich unangenehm. Und wenn man jemanden finden kann, einen Sündenbock, Proust zum Beispiel in seinem Roman, wo ein junger Schriftsteller versucht, ein literarisches Werk hervorzubringen, identifiziert seine Großmutter als diejenige, die die Ausführung des Werkes auf lange Zeit vertagt habe, dadurch, dass sie gefragt hat, und dieses Werk, an das du dich geben wolltest, ist davon gar keine Rede mehr. Und das nimmt er ihr dann übel und kann mit dieser Erklärung, Oma hat mich am Arbeiten gehindert durch diese impertinente Frage, sich das Leben natürlich ein bisschen leichter machen.
So ist er ja aber dann auch erstmal erleichtert gewesen und konnte weiter aufschieben. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Auch wieder so eine Volksweisheit. Und ich telefoniere, oder wir telefonieren jetzt, mit Curly Kost. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben dieses Thema schon mal zu Ihrem gemacht. Sie haben sich schon mal beraten lassen.
Ja, genau. Und zwar habe ich im Mai diesen Jahres ein Fernstudium begonnen, um Bücher zu schreiben, was schon mein Leben lang ein großer Wunsch ist. Also seitdem ich schreiben kann eigentlich. Und daraus ist aber nie was geworden. Immer habe ich das vor mir hergeschoben. Also schon Jahrzehnte sozusagen. Jetzt habe ich mich zu diesem Fernstudium durchgerungen, weil ich wusste, wenn ich monatlich Geld dafür bezahlen muss und nichts mache, dann tut das weh. Aber dann kamen die ersten Hürden und ich habe gemerkt, die Einsendeaufgaben machen mir keinen Spaß. Habe ich mich beraten lassen von der Studienberatung und dann hat die mir gesagt, das und das Problem kennt sie auch. Sie schreibt gerade an einem Buch und ist schon fast fertig, aber die Sachen, die so lange liegen geblieben sind, das fällt ihr schwer, da wieder ranzugehen. und versuchen es doch mal so und so anzugehen und setzen sich das Ziel kleiner, dass sie jetzt ein, zwei Aufgaben lösen und dann gucken sie weiter, ob sie es weitermachen möchten oder nicht. Also ne, das Ziel kleiner setzen fand ich gut. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mich mit diesen Aufgaben beschäftigt, habe auch mit anderen drüber gesprochen, warum ich da nicht weiterkomme mit diesen Aufgaben. Die verschiedenen Meinungen der anderen fand ich ziemlich bereichernd, weil ich konnte mir aus jedem was rausnehmen, was der oder die meinte. Habe ich mich dann also durchgerungen und geschrieben und gemerkt, aha, das ist mein Weg, so kann ich das lösen. Und war danach geradezu beflügelt von der Energie, die dadurch frei wurde. Also die Blockade überwunden und boah, super.
Ich höre ein genau. Aber.
Ja, genau, das Aber ist, jetzt hänge ich wieder. Die Aufgabe, die macht keinen Spaß, ich sitze da wieder. Die Frage ist, schaffe ich das überhaupt? Und mit Beruf, Kindern und Autoren schreiben immer, ja, ich habe das nachts geschrieben, ich saß am Küchentisch, schaffe ich nicht, ne? Geht nicht, bin ich abends müde, kann ich noch eine halbe Stunde Fernsehen gucken, gehe ich ins Bett. Ne? Das, ja. Ist die Disziplin das Einzige, was mir jetzt fehlt, frage ich mich, ne? Oder muss ich mich wieder auf die Suche machen mit Ratschlägen von anderen?
Die Fragen also, geben wir doch gleich mal weiter an Herrn Rückert, der genau solche Beratungen ja eben auch zum täglich Brot hat.
Ja, Frau Koss, was Sie da ansprechen, hat natürlich so den Hintergrund, dass Sie ja auch festgestellt haben, die Dinge brauchen Zeit und diese Zeit müssten Sie wahrscheinlich aus Ihrem Alltag mit Beruf und Kindern irgendwie rausquetschen. Meine erste Frage wäre dann, ist das möglich? Also können Sie kontinuierlich irgendwie ein paar Stunden in der Woche frei machen, sodass Sie nicht jedes Mal wieder die Schwierigkeit haben, den Anlauf nehmen zu müssen, in die Arbeit reinzukommen, sondern dass es so ein bisschen Kontinuität gibt.
Ja, das spricht hat gleich eine Resonanz bei mir. Also ich denke auch, die Kontinuität ist da wichtig. Aber im Alltag scheinen immer viele Aufgaben viel wichtiger, viel dringender. Sonst ist der Einkauf nicht gemacht oder ne, die Kinder brauchen dies und das. Ja. Also die eigene Aufgabe dann nach oben zu setzen, ist halt sehr anspruchsvoll, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch, verlangt ja auch ein Stück Egoismus, dass wenn Sie jetzt Ihre Aufgaben sortieren nach diesem Muster, was ist dringlich, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht dringlich, aber doch wichtig. Und wenn Sie dann Ihr Projekt, das ist wahrscheinlich das, was am leichtesten verschiebbar ist, wie Sie sagen, der Einkauf scheint dringlicher zu sein, weil die Kinder sonst irgendwie nichts zu essen haben. Ihr Vorhaben, an dem Sie Jahre schon verbracht haben, erweist sich möglicherweise als leichter verschiebbar. Aber ich würde mal überlegen, ob das wirklich ein guter Deal ist, wie Donald Trump sagen würde, oder ob Sie da nicht sich selber doch zu sehr nach hinten stellen, weil vielleicht können Sie, statt selbst einkaufen zu gehen, liefern lassen.
Ah ja, okay.
Also doch immer auch wieder nach den vielleicht gefundenen Ausreden suchen, höre ich daraus, Herr Rückert. Also dass man.
Das ist eine schwierige Situation, wenn man so wie Frau Koss dieses Vorhaben hat, nicht? Also
und so viele Dinge gleichzeitig erledigen muss.
Und gleichzeitig ganz viele andere Dinge noch an der Backe hat, dann muss man ja, wie der Anrufer vorhin sagte, hochstrukturiert sein. Und wichtig aus meiner Sicht, wenn man über Strukturen nachdenkt, ist auch, dass man dann wirklich nach Entlastungen guckt. Also die Zeit hat ja nun mal, der Tag hat 24 Stunden, mehr ist nicht drin. Aber was ich vorhin sagte mit dem, vielleicht kann man liefern lassen, vielleicht muss man nicht alles selber machen, vielleicht kann man auch durch Freunde, Bekannte irgendwo Entlastung schaffen, sodass diese Kontinuität gewährleistet werden kann und sie wenigstens wissen, ich habe Mittwoch nach Mittag irgendwie 3 Stunden, wo ich kontinuierlich schreiben kann.
Frau Koss, das ist ja vielleicht eine gute Idee. Ausgleich, ja, Entlastung und tatsächlich die eigene Aufgabe, die sich selbst geschaffene Aufgabe, ganz doch ziemlich weit nach oben stellen.
Ja.
Dankeschön für Ihren Anruf. Sie haben noch eine Sache gesagt, die ich doch gerne ganz kurz ansprechen wollte, nämlich sich finanziell unter Druck setzen, um die Aufgaben zu machen. Also sich selber so mit solchen Dingen unter Druck setzen. Wirkt das?
Ja, es wirkt sozusagen als Krisenbewältigungsmechanismus. Also Wenn man Strafreize einführt, also finanzielle Verluste, die bedrohlich werden können, oder wenn man gewärtigen muss, dass vielleicht die Liebsten irgendwie Anstoß nehmen an dem, wie man es macht, das kann einem helfen, um mal über den Berg zu kommen. Aber es ist, glaube ich, auf die Dauer wichtiger, dass man schaut, passen denn diese Aufgaben, die ich habe oder die ich mir selber stelle, zu mir? Also sind sie kompatibel mit meinem Ich, mit meiner Persönlichkeit? Würde ich sie unter allen Umständen machen wollen? Also ist genügend Leidenschaft dahinter, die berühmte intrinsische Motivation. Wenn ich begeistert bin, dann mache ich es, auch wenn es schmerzlich ist und wenn es anstrengend ist. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn wir über Spaß reden, nicht? Also wir wissen, dass alle Menschen, die wirklich große Dinge zustande gebracht haben, sie unter Schmerzen zustande gebracht haben und nicht mit Spaß und einem Lächeln auf den Lippen.
Am Telefon begrüße ich Hermann Lott.
Schönen
guten Tag. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Ich bin Student aus Nordrhein-Westfalen und habe halt immer wieder mit Hausarbeiten und so weiter und Klausuren natürlich zu kämpfen. Das Kämpfen ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Also ich nehme mir immer vor, sehr frühzeitig zu lernen, sehr frühzeitig zu schreiben, werde am Ende auch irgendwie doch immer fertig, aber schieb's dann doch immer auf. Also ich brauche tatsächlich irgendwie diesen Zeitdruck, um dann auch in kürzester Zeit genauso effektiv zu arbeiten, obwohl ich es gerne trotzdem früher machen würde.
Herr Rückert, warum kommt immer wieder dieser Punkt? Ich möchte eigentlich frühzeitig anfangen, letztlich mache ich es kurz vor knapp und fahre damit immer gut.
Ja, das liegt daran, wenn man sich, Herr Lott, schauen Sie mal irgendwie ins Internet, schauen Sie sich die Abbildung eines Gehirns an, dann sehen Sie auf dem Bild die Großhirnrinde, 1,5 bis 4 Millimeter, das ist der Sitz der guten Vorsätze. Und dann sehen Sie den Rest des Gehirns. Das
ist größer,
das ist deutlich größer. Und das sind all die Systeme, die zu tun haben mit Gewohnheitsbildung, mit Emotionsgenerierung, unter anderem eben auch mit Aufschieben. Und dieser Gegensatz, wie ich nehme es mir immer wieder vor und dann mache ich es nicht, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Intentionen nicht wirklich handlungswirksam werden, sondern dass die Gewohnheiten, was Sie sagen, aus Gewohnheit wissen Sie, Sie werden dann doch immer fertig, das ist etwas, worauf sich Ihr System verlässt. Und dann sind die Intentionen, diese 1,5 bis 4 Millimeter, halt irgendwie relativ schwach. Das kriegen wir manchmal nicht mit, weil wir denken, nur weil wir es denken, meinen wir es auch ernst. Aber unser Gehirn nimmt das andere viel ernster und deswegen schieben Sie es immer wieder auf.
Also ja, eigentlich fahren Sie gut damit, quälen Sie sich gar nicht mit dem frühen Vornehmen, Herr Lott.
Okay, ja gut, dann quäle ich mich einfach nicht weiter und mache es, wie es geklappt hat.
Genau, vertrauen Sie auf sich selbst.
Ja, danke schön.
Bitte schön.
Sehen Sie, das finde ich nämlich ganz positiv. Man kann sich manchmal auch auf das, was man fühlt, oder sollte sich vielleicht auf das, was man fühlt, auch verlassen und sich gar nicht von der Umwelt, fang mal frühzeitig an, damit du nicht immer so unter Druck bist. Vielleicht kennt man sich doch selber besser, oder?
Ja, aber das verlangt natürlich, dass dieses Zutrauen zu sagen, ich habe irgendwie eine ganze Reihe von Ideen, wie es eigentlich sein sollte, und dann habe ich meine Lebenspraxis und meine Wirklichkeit. Und überwiegend wird die sich durchsetzen und das ist auch okay. Also, aber dazu muss man sich erstmal bekennen.
Aufschieben, vertagen, was tun gegen Aufschieberitis? Beziehungsweise wir fragen uns, ob überhaupt was immer zu tun ist gegen dieses Aufschieben und Vertagen. Unsere Hörerin Gudrun Beiswenger hat nämlich in der Mail eingewendet, wenn Aufschieben zu besseren Erkenntnissen verhilft, dann geht man eine Sache zumindest nicht unüberlegt an. Und das sei ja schließlich auch kein Fehler, außer, wie sie anmerkt, in der Politik, wo dann häufig doch tatsächlich die Probleme größer gemacht werden. Frau Gatzer aus Thüringen, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie kennen das mit dem Aufschieben?
Ja, ich habe da über Jahrzehnte Probleme mitgehabt, habe viele Jahre einfach auf den letzten Drücker, wie andere Hörer, reagiert und erst im letzten Druck irgendwie aktiv geworden, wenn es brenzlig wurde. Das hat schon mit dem Schulweg oft zu tun gehabt. Da bin ich auch schon oft auf die letzte Minute erst los. Weil wir sind ja alles noch gelaufen. Wir hatten ja noch kein Auto, mit dem wir gefahren wurden. Also ich habe vor einer guten Woche ein kleines Liedchen gemacht bei einer unbeliebten Arbeit. Ich werde das jetzt nicht singen, aber ich möchte einfach nur mal diesen ersten Vers sprechen, der mich ermutigt hat, sozusagen bei ungeliebter Arbeit weiterzumachen. Es geht ganz kurz, das ist das eine. Jeder hat seinen Weg zum fernen Berg, Jeder kann ihn gehen, wenn er will. Und die Kraft dazu kommt von oben, wenn er will. Also dieses Liedchen ist mir eingefallen, weil auch ich in meiner Gegenwart Situationen erlebe, die mir schwer fallen zu bewältigen. Was also sozusagen dieser ferne Berg, egal was ein Mensch für ein Ziel hat, darstellt. Und mein Problem ist eben, wenn ich eine ungeliebte Arbeit habe, die gemacht werden muss, wo nehme ich die Freude her? Und jetzt singe ich zum Beispiel dieses Lied, denn ohne Freude macht auch eine ungeliebte Arbeit keinen Spaß und da weißt du nicht mit der Kraft woher und mit dem Durchhalten.
Das ist das eine. Das ist eine gute Idee, aber ich würde gerne an dieser Frage ganz kurz mal bleiben. Also das ist ja eine gute Idee, sich etwas, was einem schwerfällt, durch etwas, was einem leichter fällt oder was einem sogar Freude macht, vielleicht zu erleichtern. Hat Frau Gatzer da eine ganz gute Methode gefunden oder ist das eigentlich auch so ein bisschen ablenkend?
Nee, das ist eine gute Methode. Weil, ich meine, wie Frau Gatzer schon sagt, Sie haben etwas, was aus irgendeinem Grund unangenehm ist. Wenn es unangenehm ist, möchte man es vermeiden. Und wenn Sie jetzt etwas einführen, das dafür sorgt, dass das Unangenehme weniger unangenehm wird, dann ist das so, als ob man ein bisschen von dem Unangenehmen wegradieren kann. Das finde ich eine gute Strategie.
Frau Gatzer, Sie wollten noch etwas anmerken.
Ja, sehr wichtig finde ich auch, wie die seelische Verfassung ist und in welcher Lebensphase ich mich befinde oder ein anderer. Und ohne Freude, wie gesagt, klappt auch eine schwere Arbeit nicht. Aber mit der Freude, woher, wusste ich Jahrzehnte nicht. Ich war unter sehr großen Belastungen in meinem Leben und in meinem familiären Umfeld. Und da konnte einfach nirgends Freude herkommen. Mhm. Aber jetzt bin ich in einer anderen Lebensphase. Und ich habe mich auch irgendeinmal entschieden, nicht mehr unter viel Druck etwas zu machen und mir nicht den Druck, den sich andere machen oder auferlegt bekommen, mir zu Herzen zu nehmen, sondern nach meiner Fassung, wenn ich den Druck nicht will, ignoriere ich den und sonst kann nichts Neues und nichts mit Freude geschehen. Und wenn ich keinen Leerraum in meinem Kopf und in meinem Inneren schaffe, da passiert gar nichts Neues. Also ich schreibe gerne und mache Liedchen und Musik und das ist was Wunderschönes.
Frau Gatzer, danke schön für Ihren Anruf.
Okay, ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag Ihnen allen.
Ihnen allen auch.
Ihnen auch.
Frau Gatzer hat etwas angesprochen, eben mit dem Druck. Also sie hat den Druck über Jahre versucht, dem gerecht zu werden und hat dann aber eine Entscheidung getroffen. Ich arbeite nicht mehr unter Druck, ich mache mir Freude und widme mich dann den Aufgaben. Mhm. Diese Entscheidung muss man natürlich überhaupt erstmal treffen können.
Ja, das ist schon auch mutig, nicht? Also das hat ja damit zu tun, was Frau Gatzer auch sagte. Sie hat irgendwie ihre eigene Autonomie wiederhergestellt, während sie vorher, also übertrieben gesagt, sich vielleicht als Sklavin der Aufgaben gefühlt hat, hat sie sich jetzt als Herrin der Aufgaben etabliert. Und das macht den ganzen Unterschied, nicht? Wenn ich sagen kann, das ist eine Aufgabe, die will ich irgendwie machen, sie löst keine guten Gefühle in mir aus, aber ich überlege, ich will sie trotzdem machen, wie kann ich also gute Gefühle reinbringen, dann lande ich ja bei etwas, was man in der Psychologie dann Belohnungsmanagement nennen würde. Nicht? Also ich muss diesen Mechanismus, mit dem ich gut aufschieben kann, ich entlaste mich vom unmittelbaren Problemdruck, indem ich was anderes tue, muss ich leider irgendwie entkräften, indem ich etwas Unangenehmes auf mich nehme, also ein bisschen mehr Druck vielleicht ertrage. Und das kann ich mir möglich machen, indem ich mich für das Ertragen von Druck belohne. Also was Frau Gatzer auch gesagt, ich schalte um auf den Prozess. Nicht? Ich sage, das bleibt unangenehm, aber ich komponiere jetzt ein Liedchen, das singe ich mir vor und damit ist es etwas weniger unangenehm.
Also Belohnung und sagen, ich will, habe ich jetzt zum Beispiel schon mal gelernt. Frau Weidner aus Gotha, schönen guten Tag. Sie sind in unserer Sendung. Was wollen Sie anmerken? Guten Morgen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel an der Arbeit, wenn unangenehme Sachen auf mich warten sozusagen, dass ich auch das so lange aufschiebe, bis es mich wirklich, also da leide ich dann teilweise richtig drunter. Und ich muss es aber machen, es hat einen bestimmten Termin und dann gibt es einen Tag, wo ich sage, so jetzt muss es machen, jetzt gibt es keinen Aufschieben mehr. Und wenn ich das dann gemacht habe, ist das so eine große Erleichterung, dass ich mich frage, warum hast du es eigentlich so lange aufgeschoben? Das hätte ja gar nicht sein müssen, weil es auch gar keine so schwierige Aufgabe war. Aber ja, ich weiß nicht.
Gehen wir die Frage mal weiter. Warum wird das
Frau Weidner,
nicht gelernt?
Das ist schade, dass Sie das machen, weil anstatt sich über Ihren Erfolg zu freuen und zu sagen, naja, offenbar war diese Zeit des Abwartens erforderlich und notwendig, hat sich schlecht angefühlt, aber Sie haben sie vielleicht gebraucht, um die Aufgabe zu erledigen und jetzt ist sie erledigt und Sie fühlen sich großartig, wenn Sie sich jetzt dafür wieder irgendwie bestrafen, indem sie sich rückwirkend fragen, naja, das hätte ich ja noch gleich machen können. Das ist kein netter Umgang mit sich selbst.
Genau, richtig. Ich habe das auch zu Hause, es gibt so ähnliche Situationen, wo ich mittlerweile gelernt habe, es kommt der richtige Moment, wo die Zeit da ist, das zu tun. Deswegen mache ich mir da keinen Stress, wie zum Beispiel, weil sie nicht zu klein gewordene Klamotten von den Kindern zum Beispiel auszusortieren. Das liegt und liegt. Früher habe ich mir da echt Stress gemacht. Ach, hast du es immer noch nicht gemacht. Und dann habe ich jetzt festgestellt, es kommt der Tag, da habe ich richtig Lust, das zu machen. Und dann geht es auch ganz leicht von der Hand. Da sage ich mir dann auch, jetzt war der richtige Zeitpunkt. Hätte ich mich dazu gezwungen, dann hätte es mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Dann hätte es viel länger gedauert. Und so habe ich halt den richtigen Moment abgewartet.
Ganz genau.
Was dann natürlich auch gekommen ist. Und darauf vertraue ich auch jetzt, weil ich die Erfahrung schon jetzt öfter mal gemacht habe und mich auch selber beobachtet habe, was passiert. Du brauchst dich gar nicht unter Druck setzen. Das hatten wir vorhin schon mal in der Sendung. Das Thema Vertrauen auf sich selber hat spielt da auch eine große Rolle. Und das muss man eben auch lernen.
Genau.
Gell, sich selber zu vertrauen. Und das versuche ich an die Arbeit mitzunehmen. Aber ich brauche halt immer viele Erfahrungen, dass sich was bei mir festsetzt.
Ja, Sie hatten die Kinder erwähnt. Vielleicht ist das ja auch hilfreich. Sie würden mit Ihren Kindern ja auch nicht so umgehen, nicht? Wenn Ihr Kind also nach langen Mühen irgendwie gelernt hat, sich die Schnürsenkel zuzumachen, würden Sie auch nicht sagen, naja, bitte, jetzt hast du einen Erfolg, das hättest du doch vor drei Monaten schon machen können.
Ja, aber leider geht man mit sich selber manchmal nicht so um.
Aber das ist etwas, was man jederzeit ändern kann.
Ja, genau, richtig. Da bin ich ja dran.
Ja, sehr schön.
Frau Weidner, Ihnen herzlichen Glückwunsch dazu. Sie sind nämlich schon ganz schön weit auf diesem Weg. Hört sich für mich jedenfalls so an.
Das ist auch schwer, aber gerade so Sachen, die sich festgesetzt haben in einem von früher, weil ich wurde immer unter Druck gesetzt, ob das die Schule war. Und ich konnte auch dann irgendwann nur noch unter Druck Sachen tun. Also das hat mit der Kindheit viel zu tun. Ich brauchte immer Druck oder beziehungsweise habe ich immer Druck bekommen, was zu machen. Und das hat sich bei mir festgesetzt. Du kannst nicht arbeiten ohne Druck. Und das ist was ich jetzt im Prinzip selber versuche aufzulösen, indem ich mir eben keinen Druck mehr mache.
Das ist toll. Weil wenn man ein Treibhaus groß...
Ja, durch mein Kind eben auch gelernt, weil man merkt, man kommt gar nicht so weit mit Druck aufbauen. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass ich meinem Kind das jetzt anders weitergeben will, als ich es in meiner Kindheit erlebt habe.
Frau Weidner, vielen Dank für diese vielen Gedanken, die Sie hier eingebracht haben.
Ja, okay.
Ich begrüße einen schönen Tag Ihnen auch. Ich begrüße jetzt Frau Rademacher, die sich hier in die Sendung einschaltet aus Otterndorf. Frau Rademacher, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was haben Sie zum Thema?
Vielen Dank, dass Sie... Ja, ich habe, wie gesagt, schon einen fortgeschrittenen, in sich immer wiederholenden Traum. Und der kommt immer wieder. Ich kann mich auch gar nicht dagegen wehren, weil es ist halt so. Und der ist nicht immer derselbe Traum, aber dahinter steht ja etwas. Und zwar, dass ich mich immer mit Kleinkram beschäftige, der mich davon abhält, das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen muss oder erreichen möchte.
Frau Rademacher, Sie meinen Traum? Sie meinen, dass Sie nachts im Schlaf immer das Gleiche träumen?
Nein, nicht immer das Gleiche. Aber anderer Traum, aber es ist so, dass ich dann in eine Situation gerate, wo ich der Auffassung bin, du müsstest jetzt mal dieses oder jenes aufräumen. Und das sind so fitzelige kleine Teile, die ich Spielsachen, was weiß ich, was, also das ist immer anders. Aber das, was dahinter steht, ist tatsächlich immer das, ich halte mich mit Sachen auf, die ich eigentlich wirklich gar nicht brauche. Also diese und das kommt in meinen Träumen immer wieder. Das ist jetzt schon über längere Zeit, wollen wir sagen, ein paar Jahre. Und dann fällt das ja auch irgendwann auf und dann denkst du ja, Menschenskind, wieso träumst du eigentlich immer solche Sachen?
Geben wir das mal weiter, Frau Rademacher. Herr Rückert, wie würden Sie das einordnen?
Es wäre natürlich spannend zu erfahren, von was die kleinen Sachen sind, weil Sie nennen die jetzt kleine Sachen und Ihnen erscheinen sie klein, aber möglicherweise sind es doch Dinge, die von größerer Bedeutung sind, als es Ihnen selber bewusst ist. Deswegen vielleicht, wenn Sie mit jemandem mal drüber sprechen, macht es Sinn auszuloten, sind diese Kleinigkeiten, die in Ihren Träumen auftauchen, wirklich Kleinigkeiten oder sind es die banalen Alltäglichkeiten, die ein ganzes menschliches Leben füllen?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Sinn macht, mit jemandem darüber zu sprechen, weil ich glaube tatsächlich, das kann niemand nachvollziehen.
Beunruhigt es Sie denn, was Sie träumen? Sind Sie beunruhigt darüber oder ist es eigentlich einfach nur, Sie wollten sagen, dass es halt alltäglich?
Also ich bin, das beunruhigt mich überhaupt nicht. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass mein Unterbewusstsein mir eine Botschaft schickt. Und diese Botschaft ist ja tatsächlich, du machst Dinge, die setzen dich selber unter Druck. Mhm. Weil ich merke das ja im Traum selber auch. Ich will was machen, aber ich komme nicht weiter, weil der Druck, der da liegt, den ich aufzuarbeiten oder aufzuräumen habe, der ist einfach viel zu groß, als dass ich gelassen darüber hinweggehen könnte. Aber das sagt mir ja mein Unterbewusstsein. Das sagt mir ja nicht der Traum als solcher selber. Und da kann ich mit niemandem drüber sprechen, weil das ist einfach gar nicht fassbar. Es macht ja auch keine Schwierigkeiten tagsüber oder was. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber meine Träume, die sagen mir schon genau, was los ist.
Dankeschön, Frau Rademacher, für Ihre Erfahrungen zum Thema Aufschieben, Vertagen, Aufschieben, sich mit vermeintlich kleinen Dingen beschäftigen, die aber eigentlich zum Leben so dazugehören.
Ja, es bleibt ein bisschen im Ungefähren, denke ich, was Frau Rademacher meinte. Und ich dachte, während ich zuhörte an dieses berühmte Zitat von Anton Tschechow, der gesagt hat, Krise kann jeder Idiot. Das Harte ist, die Alltäglichkeiten des Lebens zu bewältigen.
Zum Thema Aufschieben, Vertagen, Aufschieberitis. Und da haben wir am Telefon Martina Näher. Frau Näher, schönen guten Tag.
Guten Morgen, Martina Näher. Ich rufe aus München an und habe eine Frage, ob es einen Zusammenhang, vielmehr ich habe den Verdacht im Privaten zwischen Aufschieberitis und diesem erwachsenen ADHS gibt. Also bei mir gibt es nur ganz bestimmte Dinge, die aufgeschoben werden und die aber immer wieder aufgeschoben werden und ich habe dann da aber eine rationale Erklärung für, weswegen ich sie aufschiebe. Das macht es nicht besser, nur wollte ich mal, was man dagegen machen kann.
Solange Sie sich Ihre rationale Erklärung glauben, Frau Näher.
Beispiel, ja. Ich muss seit langem medizinische Gutachten und so weiter infolge eines Unfalls abheften, Ablage machen. Ich mache das aus dem Grund nicht, weil ich, sobald ich ein Gutachten in die Hände kriege, mich wieder so derartig da reinsteigere, sodass mich das triggert, sodass ich das sage, das kannst du dir nicht erneut zumuten. Das kannst du dir nur zumuten, wenn du in einer absoluten, ausgelassenen Stimmung bist. Diese Stimmung, die kann ich aber nicht herbeizaubern. In der bin ich also so gut wie nie. Und das macht mich eigentlich total verrückt, dass ich mich nicht auf diese Sachen, ich will, umgekehrt ist es so, ich will eigentlich die Sachen, alle Sachen ist bei mir ein innerer Drang, die so zu erledigen, gerade unangenehme, damit ich sie aus dem Kopf habe. Das geht aber ja nicht immer. Und wenn ich diesen Punkt überschritten habe, dann kommt diese Aufschieberitis und dann ist irgendwie alles zu spät. Und also, deswegen Ablage, das türmt sich dann und das führt nicht zu meinem Wohlsein.
Ja, das können wir uns vorstellen. Herr Rückert, was würden Sie dazu sagen?
Ja, das, glaube ich, ist der typische Konflikt, den Sie erleben, Frau Näher, dass Sie zwei Ziele haben, die unvereinbar sind. Das eine ist, Sie möchten Ordnung in die Sachen bringen. Der Preis ist aber, dass Sie dabei mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert werden. Und das, die Lösung scheinbar, die sich anbietet, ist, das aufzuschieben. Vielleicht wäre es ja eine andere Lösung, dass Sie diese unangenehmen Gefühle, die auftauchen im Zusammenhang mit den Medikamenten, medizinischen Gutachten dadurch etwas ermäßigen können, dass sie das nicht alleine machen, dass sie sich mit einer Freundin oder Familienangehörigen daran setzen, dass vielleicht die anderen ein bisschen was übernehmen von dieser Arbeit oder sie, wenn das für sie persönlich dann emotional unangenehm wird, vielleicht auch unterstützen und beruhigen können, sodass sie sich dem nicht ganz alleine aussetzen müssen.
Weiß, das mache ich nämlich fast alles, weil ich immer den anderen nicht so viel zutraue oder aber auch die damit nicht behelligen will. Das ist nämlich auch mein Problem, zu delegieren. Aber da haben Sie vollkommen recht, das habe ich mir auch schon öfter gedacht, auch vielleicht jemand, der eben, ich meine, das ist ja ganz einfach, das hat ja jeder, von dem Unfall geschehen und von allem, was danach gelaufen ist, keinerlei Ahnung hat, sodass der das auch völlig emotional
unbelastet.
Das gibt es bestimmt in München auch. In Berlin gibt es so einen Sortierservice, den kann man kommen lassen. Das sind wildfremde Menschen, die alles Mögliche sortieren, egal was in den Akten oder Unterlagen drinsteht.
Frau Nehr, da haben Sie ein wichtiges Thema angesprochen, was ich gerne an dieser Stelle etwas erweitern möchte. Dankeschön, Frau Nehr. Wie ist das eigentlich, wenn man unangenehme Aufgaben, also Sie haben jetzt gerade dieses Delegieren, da kommen wir ja irgendwie immer wieder drauf zu sprechen. Das muss ich mir aber erlauben, oder? Eine Aufgabe als wirklich das abzustempeln, nein, die mache ich nicht. Die ist mir so unangenehm, mache ich nicht. Aber die muss ja gemacht werden, also delegiere ich sie. Das darf ich.
Das darf ich. Das hat Mark Twain, den wir ja vorhin schon in der Sendung hatten, in Tom Sawyer und Huckleberry Finn wunderbar dargestellt. Tom Sawyer soll einen Zaun streichen. Das ist eine unangenehme Aufgabe, hat keine Lust dazu. Sie erinnern sich nicht und er fängt an, das zu tun und stöhnt wollüstig dabei, sodass die Freunde kommen und sagen, was ist denn so toll hier? Und er sagt, oh, ich darf den Zaun streichen, das ist so super. Und dann am Ende geben die ihm 20 Cent dafür, dass sie den Zaun streichen dürfen. Das Äquivalent dazu ist, wenn Sie einen Keller aufzuräumen haben und meinen, Sie müssen das in diesem Leben erledigen, machen Sie es nicht alleine. Machen Sie eine Kelleraufräumparty, schicken Sie Ihre Freunde und Bekannten in den Keller. Sie sitzen auf einem Regiestuhl im Flur vor dem Keller.
Ach, das versuche ich. Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Alles, was rausgetragen wird, wird Ihnen gezeigt und Sie entscheiden, was Sie behalten wollen und was die anderen mitnehmen dürfen.
Also Herr Rückert, eine wunderbare Idee. Mein Freundeskreis ist gewarnt. Frau Möllemann, Sie rufen uns aus Berlin an. Wie finden Sie so eine Idee?
Guten Morgen. Genau das mache ich eigentlich auch. Ich hole mir Leute dazu.
Super.
Also wenn ich einen Stapel Ablagen habe, wenn ich Schreibtischarbeiten habe, wenn ich irgendwelche Sachen, Briefe schreiben muss, die schon lange sich aufschieben, dann hole ich mir Freunde dazu.
Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, so etwas zu delegieren. Das finde ich toll. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Meine Mutter hat mit mir so gelernt. Also meine Mutter war eine Kontrollfreak und die hat, also Mathe konnte ich immer ganz gut, da musste sie nicht dabei setzen, aber englische Vokabeln lernen oder andere Sachen auswendig lernen. Dann hat die dabei gebügelt, Wäsche gemacht, irgendwas und ich musste dann dabei sitzen und Schulaufgaben machen. Oder hat mich dann die englischen Vokabeln abgefragt. Und dann bin ich später mal im Studium bin ich dahinter gekommen, dass diese Person, dass ich eine Person im Raum brauche, die dieses Kontrollsystem meiner Mutter also darstellt. Mhm. Und das habe ich dann später, und dann wird es immer besser. Ich habe den Abschluss meines Studiums so gemacht, dass ein Studienkollege dabei zu mir in die Wohnung gekommen ist und hat seine Aufgaben gemacht und ich habe dann meine Aufgaben gemacht. Mhm. Also heute lebe ich in einer Vierer-WG und wenn Putzen dran ist, dann mache ich es selbst da. Mhm. Dass ich sage, oh, ich habe keine Lust zu putzen, aber es müsste eigentlich. Wer kann mit mir am Samstagmorgen oder am Sonntag, wer putzt mit mir?
Und umgekehrt, bieten Sie solche Hilfen auch anderen an, die Probleme haben, Aufgaben zu erledigen?
Also beim Putzen ja. Bis jetzt hat mich noch sonst keiner gefragt, aber ich würde es sofort machen.
Herr Rückert,
also diese Ideen. Manchmal ist das nicht eine Hilfe, sondern einfach nur, dass da jemand beisitzt, damit man dabei bleibt. Damit ich dabei bleibe, diesen Stapel Ablage von Kontoauszüge bis irgendwelche Versicherungsgeschichten abzulegen, ne, zu lochen und in die Ordner reinzuheften oder am Schreibtisch sitzen bleibe, um irgendwie diesen Bericht zu schreiben, dass ich da einfach nur jemanden brauche, der mit im Raum ist.
Herr Rückert, diese Idee von Frau Möllmann, also wirklich ausgebaut, das, was Sie auch gesagt haben, ist Ihnen sowas schon mal untergekommen, dass jemand das so wunderbar ja, in ja, sein Leben integriert?
Sehr ermutigend. Und man kann ja sagen, dass sie aus der Not, die es vielleicht auch war, wenn ihre Mutter ein Control-Freak war, eine Tugend gemacht haben und dieses Muster zu ihrem eigenen Besten in ihr Leben importiert haben. Glückwunsch, das klingt prima.
Frau Möllmann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf dass Sie auch heute wieder jemanden finden, der mit Ihnen putzt.
Ja.
Tschüss, schönes Wochenende.
Ich höre die Radiosendung und deswegen habe ich nicht mitgepostet.
Vielleicht helfen wir ja auch dem einen oder anderen mit der Radiosendung beim Putzen oder Kartoffelschälen oder was auch immer man für Aufgaben hat. Eine Frage habe ich an Sie, die mich auch immer umtreibt. Hat sich, Herr Rückert, durch Ihre Beratungstätigkeit, wissen Sie das vielleicht auch, hat sich das verändert eigentlich, durch was die Leute sich von unangenehmen Aufgaben, ich sage jetzt nicht unterstützen, sondern ablenken lassen? Weil eben haben wir ganz viel über Unterstützen geredet, Sachen überhaupt anzupacken. Aber es gibt ja auch Ablenkung.
Ja, sicherlich. Ich meine, wenn man an einem anspruchsvollen Vorhaben dran sitzt, dann muss man sich irgendwie sowieso gegen Ablenkung schützen. Das Standardverfahren dafür ist, dass man einen Zettel auf dem Schreibtisch hat. Neben dem Blatt, auf dem man inhaltliche Notizen macht, dokumentiert man seinen Arbeitsprozess und alles, was einem einfällt, was ein ablenkender Impuls ist. Ich müsste noch mal meiner Erbtante schreiben. Ich müsste unbedingt mal meine alten E-Mails löschen. Schreibt man auf. Man macht es nicht, aber man entlastet sich von diesem Gedanken dadurch, dass man es aufschreibt und das so ein Stück motorische Abfuhr, also der Muskel wird beansprucht und es verschwindet aus dem Gehirn. Das ist schon etwas, was beim Umgang mit Ablenkungen hilft.
Denn ich meine, im Computer sich einfach mal vom Internet von der wichtigen Seite, die man lesen müsste, auf unwichtige und andere Seiten zu klicken, das ist ja nun ein Kinderspiel. Und
ja, der Computer ist denkbar ungeeignet dafür, weil das ist eine Maschine, mit der man irgendwie ganz schnell auf Abwege gerät. Und das, was sich sicherlich geändert hat, ist, früher, wenn man aufschieben wollte, dann musste man vielleicht irgendwie den Teppich saugen. Und wenn man das dreimal gemacht hat,
war der sauber.
Ja, aber es wurde einem auch klar, hier läuft irgendwie was ziemlich schräg. Heute mit den Dingen, die wir machen können, die haben so eine Pseudorationalität, nicht? Also es ist zweifellos irgendwie okay, die alten Outlook-E-Mails mal zu löschen. Aber es ist auch möglicherweise in meinem Arbeitsprozess ein Vermeidungsverhalten. Mhm. Es ist okay, irgendwie meine iTunes-Bibliothek neu zu ordnen. Aber muss es wirklich sein? Und diese Pseudorationalität, ich muss bei Facebook gucken, was passiert da gerade, nicht? Das nehmen viele Leute erstmal ernst, sodass die Zeit, bis sie vielleicht identifizieren, eigentlich sind das nur Vermeidungs- und Aufschiebetechniken, manchmal ein bisschen länger wird als früher.
Gut, und dann muss man, wenn man das gemerkt hat, das sind Aufschiebemechanismen, dann sagen sie eben, nimm einen Stift in der Hand und schreib auf, Facebook checken.
Genau, aber tu es nicht in dem Moment, weil sonst ist man weg vom Fenster. Dann ist einfach der erste, beste Impuls derjenige, der sich durchsetzt.
Im Gespräch auf Schieberitis, unser Gespräch heute. Ihre E-Mail-Adresse ist gespräch@deutschlandfunkkultur.de und die hat Lydia Schuster auch genutzt und schreibt uns, wer immer denkt, erst erledige ich alle Arbeiten und dann setze ich mich hin und lese ein Buch, genieße den Sonnenschein, mache einen Spaziergang oder gehe endlich mal ins Theater, der kommt vielleicht nie dazu, sich zu amüsieren. Ist auch ein Aspekt, oder, Herr Rückert?
Ja, die Dinge sollten im Gleichgewicht sein. Und wenn man denkt, was ja so ein deutsches Thema ist, der Dienst, dann der Schnaps, dann kann man vielleicht genau das erleben, dass das Vergnügen und die Entspannung zu kurz kommt und dann erschöpft man einfach seine Batterien. Also diese Life-Work-Balance, über die wir vorhin schon mal gesprochen hatten, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und nicht, dass man sklavisch erstmal die To-Do-List abarbeitet, sondern dass man das von der To-Do-List abarbeitet, was einem wirklich am Herzen liegt und dass man sich dann aber auch belohnt, indem man Freizeit hat und Genuss.
Ähnlich äußert sich Gisela Kappay, die schreibt, bei der Erledigung von Aufgaben muss man Wichtiges, Unumgängliches von Dingen trennen, die noch Zeit haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Dinge durchaus sitzen, doch von selbst erledigen. Man muss eben ein Gespür dafür entwickeln, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist sicherlich richtig. Frau Dröge ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Dröge.
Hallo.
Guten Tag. Was?
Guten Tag.
Sie sind ja auch jemand, die aufschiebt?
Notgedrungen, muss ich sagen. Also ich bin jetzt 80 geworden, bin die älteste von 5 Kindern und bin heute Morgen mit dem Satz wach geworden, ich möchte nicht mehr nur müssen, also unter Druck mich setzen und gesetzt werden, sondern auch mal dürfen. Ich habe inzwischen keine Kraft mehr, alles zu machen.
Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie sagen und einsehen, ich kann jetzt einfach nicht mehr alles machen, ich muss Dinge aufschieben und sich vielleicht von er selbst erledigen lassen?
Alleine, bin hier im betreuten Wohnen, habe zwar Unterstützung von der vom ambulanten Dienst, also Anziehen und solche Sachen, und muss meine ganzen Bürosachen, Abrechnungen, alles selber machen und komme körperlich nimmer nach. Ich kann meine Schultern sind kaputt, meine Hüften sind kaputt und ich kann einfach nicht loslassen. Ich habe so vieles vieles ist mir vertraut. Ich kann den Druck nicht, mich da nicht drüber wegsetzen.
Frau Drüge, da ist ja vielleicht ganz gut, was Herr Rückert darauf zu sagen hat, wenn jemand wirklich merkt, der Druck, ich kann ihm einfach nicht mehr standhalten. Was sagen Sie dann?
Ja, wenn man dem Druck nicht mehr standhält, braucht man Unterstützung und Hilfe. Und Frau Drüge, Sie sagten ja, Sie sind im betreuten Wohnen. Ich vermute, da gibt es auch Unterstützungsmöglichkeiten, vielleicht nicht nur beim Anziehen und bei der Pflege, sondern hoffentlich auch im seelischen Bereich. Und ich vermute mal festzustellen, dass Sie vielleicht viel zu lange die Dinge gemacht haben, die sie machen mussten und dass das, sie möchten auch mal dürfen, zu kurz gekommen ist, ist, glaube ich, etwas, was sie vielleicht belastet und wo es gut sein könnte, mit anderen auch mal drüber zu sprechen.
Das drüber sprechen, das Austauschen hatte ich früher. Ich war viel in Gruppen, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich komme nirgends mehr hin ohne Hilfe. Ja, ich bin hier mit 200 alten Leuten zusammen.
Ein Problem, das tatsächlich dann immer dringender wird. Aber da finde ich den Satz, wenn Sie heute Morgen aufgewacht sind mit dem Satz, möchte man nicht nur müssen, sondern auch mal dürfen, sich also tatsächlich vielleicht über solche Aufgaben, die Sie glauben zu erledigen zu müssen, sich wirklich einfach hinwegzusetzen und sie nicht zu tun. Ist das nicht auch ein Rezept, Herr Rückert?
Ja, wenn es möglich ist, wenn die Dinge, die liegen bleiben, nicht irgendwie dann widerborstig sich als negativ für Frau Drüge selbst erweisen, klar.
Frau Drüge, danke schön für Ihren Anruf und einen guten Tag noch, dass Sie vielleicht doch das ein oder andere dann einfach liegen lassen dürfen.
Ja, nee, das geht nicht. Dann, ich muss meine Abrechnungen, alles muss ich selber machen und ich bin kein digitaler Mensch. Also die zwei Worte digital und Datenschutz, die grenzen mich aus. Und da habe ich, und mir fehlt auch Vertrauen. Ich habe nie gelernt, vertrauen zu können. Ich kann das nicht abgeben, das schaffe ich einfach nicht.
Frau Drüge, wir wünschen Ihnen, dass Sie in Ihrem betreuten Wohnen, dass da heute mal jemand zugehört hat, der das dann vielleicht diese Not auch erkennt. Dankeschön, dass Sie sich so offen hier auch geäußert haben dazu. Danke, Frau Drüge. Jetzt haben wir Herrn Herbst am Telefon. Herr Herbst.
Also zunächst mal guten Morgen in die Runde. Ich finde das sehr interessant. Und was ich sehr toll fand, das war das Zitat von Tschechow. Krise kann jeder. Den Alltag auszuhalten ist viel schwieriger. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Motiv, warum viele aufschieben, ohne dass ihnen das bewusst ist. Also die Banalität des alltäglichen Lebens hat ja gar nichts damit zu tun, was uns so suggeriert wird allgemein in der Gesellschaft, wie so ein Leben, wie toll, aufregend, glamourös das sein kann. Und dann alles zu einer Krise zu überhöhen, indem man es ewig aufschiebt und ein Riesendrama vor sich hat und das dann bewältigt, das verleiht natürlich Heldenstatus.
Ja, das ist völlig richtig, Herr Herbst. Das ist schön, dass Sie das sagen, weil das ist das sogenannte Erregungsaufschieben, von dem Sie sprechen. Tatsächlich ist Aufschieben ja ein Weg, einen Kick ins Leben zu bringen, der durch geordnete Arbeit und Erledigung von Pflichten nicht zu bekommen ist, nicht? Wenn man einfach seine Seminararbeiten in der Uni zum Beispiel irgendwie banal erledigt, jeden Tag 2 Stunden dran sitzt. Was will man damit groß bewirken? Aber wenn Sie erzählen können, Sie haben 3 Nächte hindurch gearbeitet, 7 Liter Kaffee, 2 Amphetamintabletten, dann haben Sie die Deadline geschafft, die Arbeit irgendwie unter der Tür des Sekretariats durchgeschoben und das Adrenalin läuft Ihnen noch aus den Ohren, während Sie es erzählen. Das ist genau, wie Sie sagen, das sind Frontberichte von der intellektuellen Arbeit. Das tut gut. Da steht man bombig da. Die Qualität dieser Arbeiten ist meistens nicht so gut wie sorgfältig getimte Arbeit.
Also was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass diese Erkenntnis, dass ein Traum wahrzumachen oftmals überhaupt nicht traumhaft ist, vielen Menschen irgendwie nicht so richtig bewusst wird, glaube ich, bei ihrer persönlichen Zielsetzung. Mhm.
Haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass also jemand, der also immer gesagt hat, ah, wenn ich das mal mache, also das wird mich ausfüllen, und dann haben Sie ihn beobachtet dabei, die Aufgabe war gar nichts für ihn?
Da brauche ich gar nicht in das Umfeld zu gehen, das habe ich an mir selber beobachtet und habe dann mich hingesetzt und darüber nachgedacht, sind das denn überhaupt Ziele und Bedürfnisse, die von außen in mir geweckt wurden, und dann denke ich, ich muss das machen, und dann merke ich halt, wie viel Mühe das macht. Und letztendlich merkt man ja, wie wichtig etwas einem etwas ist, daran, wie viel Bereitschaft man hat, Opfer dafür zu bringen. Und da habe ich dann bei vielen Dingen gemerkt, nee, das ist so wichtig, ist mir das dann gar nicht. Habe die Sachen dann fallen lassen, also nicht aufgeschoben, sondern aufgegeben, und fand das unwahrscheinlich befreiend.
Das ist ein interessantes Thema, Herr Herbst, was Sie gerade ansprechen. Dinge dann auch tatsächlich, das hatten wir gleich vorhin ganz kurz mal schon angetippt, Dinge wirklich dann auch, begraben. Einfach sagen, nein, dann ist das wohl nichts für mich. Haben Sie da gerade in Ihrer Studentenberatung nicht auch häufig Kontakt mit, Herr Rückert?
Ja, das ist ja etwas, was Menschen, die unter Aufschieben leiden, in der Regel gar nicht auf dem Schirm haben, was Herr Herbst gerade sagte, dass man die Dinge auch aufgeben kann und dass man dann eine große Befreiung erleben kann, nicht? Also diese Fixierung darauf, ich will es tun, ich muss es tun, diese guten Vorsätze, von denen wir vorhin gesprochen haben, dieser kleine Teil der Gehirnrinde und alles andere zu ignorieren, das ist natürlich töricht. Und wenn man sich sagen kann, ich entdecke, dass in meinem Aufschieben vielleicht eine Botschaft drinsteckt. Möglicherweise will ich es gar nicht wirklich so sehr. Und auch das, was Sie gesagt haben, Herr Herbst, diese Erfahrung, dass es zwei Tragödien gibt. Die eine ist, wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen, und die andere ist, wenn Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen. Und wie Oscar Wilde gesagt hat, das zweite ist viel schlimmer. Das kann dann natürlich helfen zu sagen, ich gebe es auf, ich distanziere mich davon, ich mache das in diesem Leben nicht mehr, und das kann eine große Befreiung sein.
Sollte man das dann eigentlich so peu à peu irgendwie versickert, die ganze Geschichte, oder sollte man das mit einem Fanal machen?
Nee, Fanal ist, glaube ich, besser. Also ein symbolischer Akt, das Seminararbeiten oder die berühmte Dissertation, die seit 20 Jahren in der Schublade liegt, da kann man sich nicht davon stehlen, sonst erzählt man nach dem 21. Jahr immer noch, ich bin dran. Es glaubt einem nur niemand mehr, sondern die kann man dann wirklich mal in die Tonne schmeißen und ein bisschen Benzin drüber anzünden, sich befreien, ein Fanal setzen.
Haben Sie ein Fanal gesetzt, Herr Herbst?
Ja, habe ich. Also dieses protestantische Ethos, das schon zitiert wurde, von der Pflicht, die zuerst kommt, bevor man sich Vergnügen gönnt, das habe ich aufgegeben. Und ich möchte noch einen Aspekt, das ist auch wieder aus dem Bauernkalender, nämlich das Zitat des Eigentums, das verpflichtet. Und da sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, inwiefern dazu auch das immaterielle Eigentum in Form der Gedanken und der Ziele, die man sich setzt, dazugehört. Denn man bürdet sich damit immer eine Menge Verpflichtung auf.
Herr Herbst, danke schön für die nicht nur Kalendersprüche. Vielen Dank für den Anruf.
Ich danke Ihnen sehr für die tolle Sendung.
Das machen wir gerne. Lernen ja auch immer noch was dazu. Also Eigentum verpflichtet, also tatsächlich sich vorher mal überlegen, was da alles da am Rattenschwanz hinterhängt.
Ja, es ist ja so, dass eben im Laufe der Sozialisation, in der Erziehung vieles in unser System reingerät, was eigentlich unbekömmlich ist, nicht? Und wo es Sinn macht, Inventur zu machen, also sich zu überlegen, sind denn diese Dinge, die in meinem Kopf als Gebote oder Verbote drinstecken, für mich wirklich tragfähig und valide? Und das Aufschieben kann mir dann oft signalisieren, offenbar nicht, nicht? Offenbar gucke ich fasziniert, hypnotisiert immer nur auf die guten Vorsätze und ignoriere die Tatsache, dass ich es aber einfach nicht mache, obwohl in dieser Tatsache eine Botschaft drinsteckt, die mich befreien kann.
Frau Staus ist jetzt am Telefon. Frau Staus, schönen guten Tag.
Ja, schönen Tag. Schön, dass ich noch drankomme.
Mit welcher Angelegenheit?
Ja, ich habe noch nie zu einem Radiosendung angerufen, aber das Thema geht mich auch sehr an. Und wenn mich was zum Widerspruch reizt, dann ist das meistens der Moment, wo ich dann doch zur Tat schreite. Und zwar Der Widerspruch in der Reaktion auf die eine Dame, die sagte, sie träumt immer von den Kleinigkeiten, die sie von den wesentlichen Dingen abhalten. Und ich träume nicht davon, sondern bei mir findet das ganz bewusst in meinen Gedanken statt, dass ich ganz sicher bin, dass diese Kleinigkeiten, die vermeintlich zuerst erledigt werden müssten, mich vom Wesentlichen abhalten. Das heißt, ich weiß, diese fixe Idee, mein Schreibtisch müsse erst leer sein, bevor ich mich der großen Aufgabe widmen könnte, ja, die lähmt mich. Mhm. Und das Große, von dem ich mich abhalte, das Projekt mal anzugehen, das könnte ja scheitern. Das ist die Angst, die dahinter steht. Und ich bin, und da kommt jetzt der Widerspruch auch zu dem, oder meine andere Erfahrung jetzt, oder gegenteilige Erfahrung zu dem letzten Teilnehmer und dem Gespräch, das sich daraus ergeben hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es besser ist zu scheitern, als es nie versucht zu haben. Und da ich jetzt 60 geworden bin und den letzten Jahrzehnt meines Lebens, Jahrzehnten irgendwie ins Auge sehe, sage ich mir, tu es endlich. Mhm. Mach es.
Schieb
den Zeitungsstapel dabei weg, schaff es endlich, die Kleinigkeiten dir aus dem Weg zu schaffen, damit du das Große und Ganze endlich angehen kannst.
Was sagen Sie, Frau Staus?
Bitte?
Herr Rückert, was sagen Sie zu Frau Staus?
Ja, ich finde das spannend, wie Sie diese Unterscheidung treffen können zwischen dem, was wirklich wichtig für Sie ist. Das ist toll, wenn Sie das wissen und was die wirklich wichtigen Dinge sind. Und wenn Sie dann eine Trennlinie aufmachen können und sagen, naja, dass diese Vorbedingung, das Aufräumen der Schreibtische, ist wahrscheinlich so etwas wie ein Selbstschutz, ein Versuch, sich vor dem Risiko des Scheiterns an den großen Dingen zu schützen. Und wenn Sie sagen, es ist jetzt vielleicht auch mit Fortschreiten im Alter immer wichtiger für sie geworden, diese Dinge zu tun, selbst wenn das Risiko des Scheiterns droht. Das ist das, was, glaube ich, sehr herausfordernd sein kann, nicht? Was dem Leben sehr viel Sinn geben kann.
Ja, das ist einfach Lebensmut, das ist Lebensenergie, das ist Lebensfreude, die allein in diesem Wunsch schon steckt. Und die will ich mir nicht nehmen lassen dadurch, dass ich behaupte, ich müsste jetzt den Stapel an Wäsche noch wegsortieren oder die Zeitungsausschnitte. Mhm. Das ist, um mich freien Tisch als Bild dafür jetzt, sagen wir mal, dann widmen zu können, den eigentlichen Aufgaben. Das finde ich, deswegen habe ich nochmal bewusste Beispiele genannt, die einfach wirklich banal sind und ich muss das nicht zuerst machen, um das andere machen zu können.
Können Sie sich denn tatsächlich jetzt auch abhalten davon?
Nee, das ist ja, ich rede ja.
Sie arbeiten dran.
Ich mache mir ja Mut. Die Sendung hat mich nochmal aufgefordert, wirklich über mich selbst nachzudenken und zu sagen, ja, das musst du nicht so machen. Du musst dich da nicht hindern lassen.
Es gibt da vielleicht auch noch einen wichtigen Unterschied zwischen dem Wunsch und dem Willen. Robert Musil hat mal gesagt, der Wunsch ist ein Wille, der sich nicht recht ernst nimmt. Und wenn Ihr Wille sich darauf richtet, diese wirklich wichtigen Dinge zu machen und Sie auch ein Scheitern in Kauf nehmen, dann würde ich sagen, nur zu.
Ja, genau, das ist ein sehr schönes Zitat, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Der Wunsch ist ein Wille, der sich selbst nicht richtig ernst nimmt.
Der Wunsch ist ein Wille, der sich selbst nicht recht ernst nimmt.
Nicht recht, ja.
Den schreiben wir uns jetzt alle mal auf. Frau Staus, nehmen Sie das also mit und das ist ein wunderbares Kompliment an unsere Sendung, dass wir Ihnen Mut gemacht haben.
Ja, danke schön.
Rufen Sie auch an, wenn es umgesetzt ist. Dankeschön, Frau Staus, für diesen Anruf hier. Ich begrüße noch Herrn Schmidt. Ich glaube, es wird unser letzter Hörer, der hier auf Sendung geht. Herr Schmidt.
Ja, einen schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag.
Also, ich wohne auch in der Wohngemeinschaft und da wohnt eben jetzt auch mal Kathi und Andreas. Und die Kathi hat zu Andreas gesagt, sei spontan. Mach's dann, wenn es dir einfällt. Und das ist eben jetzt auch mein Motto geworden. Die zwei sind jetzt heute verheiratet, wohnen nicht mehr hier. Aber dieser Spruch hat eben jetzt mein Leben verändert sozusagen. Immer dann, wenn mir was einfällt und wenn dann die Gefühle auch noch so widersinnig sind. Ich will es nicht tun. Nein, das zum Beispiel bin ich jetzt da eben jetzt bei einer Klage gegen die TK Pflege und VDEK. Das ist sowas von kompliziert, da will ich nicht dran, aber wenn ich dann eben jetzt dran denke, dann mache ich's. Ich bin spontan und gehe da dran und dann hocke ich dann mal 2 Stunden und 3 Stunden dran und 4 Stunden, um dieses ganze verzwickelte Gesetzessystem zu verstehen. Und wenn ich es dann verstanden habe, dann bin ich erleichtert. sei spontan. Das hat mir mein Leben gerettet, sozusagen.
Herr Schmidt, danke schön für diesen Gedanken noch hier am Schluss der Sendung. Vielen Dank. Da können wir jetzt, glaube ich, noch kurz drauf eingehen. Sei spontan, pack's an.
Ja, in dem Moment, wo jemand zu einem sagt, sei spontan, kann man natürlich nicht mehr spontan sein. Spontaneität heißt, dass ich bemerke Impulse, die im Inneren da sind und richte mich nach ihnen. Und wenn Sie damit gut fahren, Herr Schmidt, dann ist das natürlich ein wirklich gutes Rezept für Sie.
Ich glaube, was man aus dieser Sendung wirklich mitnehmen kann, ist dieser Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, aber nicht auf alles zutrifft. Und man muss wirklich einfach in sich hineingucken, was hindert mich eigentlich daran?
Mark Twain hat gesagt, was du heute nicht erledigst, kannst du auch auf übermorgen verschieben.
Also man sollte auch nicht immer so streng mit sich sein?
Nee, es gibt in den alten japanischen Philosophen, der gesagt hat, würde denn jemand, der in seinem Wohnzimmer sitzt, wenn der Dachstuhl in Flammen steht, noch sagen, ach, eine kleine Weile bleibe ich hier noch sitzen? Natürlich nicht. Und das ist dieses Unterscheidungsmerkmal. Ist es wirklich dringlich und wichtig für mich persönlich, dann muss ich es tun oder ich muss es aufgeben. Mhm. Aber wenn es wichtig ist, muss ich es tun.
Haben Sie eigentlich in Ihrer Beratung auch Leute, die immer wieder kommen, also die einmal gestärkt rausgehen, aber dann nach einem Jahr wieder vor Ihnen sitzen?
Das ist vorgekommen. Man kann natürlich mit bestimmten Techniken anfangen und wenn man es nicht übt, das ist wie beim Sport, wenn man es nicht zur Gewohnheit werden lässt, dann schleichen sich die alten Mechanismen schnell wieder ein. Deswegen ist vielleicht so eine Auffrischung manchmal im Abstand von einem Jahr ganz gut. Aber manchmal ist es auch so, dass jemand tatsächlich seine Lebensphilosophie ändert und sagt, so wie wir das zuletzt gehört haben von Herrn Schmidt, ich habe jetzt eine andere Devise mir zugelegt, mit der ich operiere und gut fahre.
Aber Sie haben tatsächlich ja auch Programme entwickelt, eben nach denen man mal versuchen kann, Stück für Stück vorzugehen, also sich bewusst zu machen, sich zu analysieren und sich dann darüber Rechenschaft abzulegen, was mache ich eigentlich?
Deswegen habe ich damals dieses Buch geschrieben, Schluss mit dem ewigen Aufschieben, als Versuch, dass man sich am eigenen Schopf auch aus dem Sumpf ziehen kann. Und wenn man so ein Programm auf sich anwendet, kommt man ganz schön weit.
Jahrelang in der Studierendenberatung gewesen, Hans-Werner Rückert, immer noch tätig als Psychotherapeut. Und im Buch Schluss mit dem ewigen Aufschieben können wir es auch nachlesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Ich danke allen, die sich an der Sendung beteiligt haben. Ich bin Katrin Heise und wünsche noch einen schönen Tag hier mit Deutschlandfunk Kultur.